Wir sind Julia und Amelie und wir setzen in unserem Leben und unserer Arbeit da an, wo sich die innere Stimme meldet.
Das fühlt sich nicht gut an. Das ist nicht mein Weg. Da muss es etwas anderes geben.
Wir sind überzeugt davon, dass wir für die Generation von morgen neue Wege gehen müssen.
Mit unserem ganzheitlichen Ansatz ermächtigen wir Frauen in der Schwangerschaft und als Mutter dazu, in ihre eigene Kraft zu kommen und ihre innere Stimme als Kompass für ihr Leben zu nutzen. Ja zu sich selbst zu sagen.
Denn so legt jede Einzelne den Grundstein für eine Welt, wie wir sie uns für unsere Kinder und somit für die Zukunft wünschen.
Bei uns findest du Inspiration und Informationen rund um ganzheitliche Schwangerschaft und Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Natürlich Verbunden. Wir sind Julia und Amelie und wir haben heute die Ehre, mit der wunderbaren Michaela zu sprechen. Sie hat eine Praxis für systemische Einzelpaar- und Familientherapie und war in ihrem früheren Leben Hebamme. Und wir sprechen mit der wunderbaren Isabel. Sie war in ihrem früheren Leben Tanztherapeutin und ist heute Lehrtherapeutin für Systemaufstellung. Und wir freuen uns ganz arg, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Voll schön, dass ihr da seid.
Ja, wir beginnen immer mit der Frage nach euch und eurem Weg. Also ihr dürft gerne einfach mal erzählen, was hat euch auf dem Lebensweg so begleitet und wie seid ihr hier hingekommen, dass ihr jetzt mit uns im Podcast sitzt?
Okay, dann fange ich mal an. Ja, mein Name ist Michaela Klinkenberg. Ich bin in einer eigenen Praxis in Radolfzell tätig und habe mit 15 Jahren beschlossen, Hebamme zu werden. Das habe ich auch durchgezogen. Und habe dann gleich nochmal nach dem ersten Ausbildungsjahr selber ausgetestet, wie das ist, schwanger zu sein und ein Kind auf die Welt zu bringen. Also bin mit 22 Jahren Mutter geworden das erste Mal und habe danach nach einem guten Jahr Pause meine Ausbildung weitergemacht und habe dann in den Folgejahren irgendwann noch ein zweites Kind bekommen, als Hebamme gearbeitet in einer kleinen Klinik. Damals war in den Anfang der 90er natürliche Geburt in den Kliniken sehr modern und die Krankenhäuser haben noch um die Frauen geworben, um genügend Geburten zusammenzukriegen, um die Art von Geburtshilfe auch durchzuziehen. Und ich habe dann als Hebamme letztendlich wie so über die Jahre alles ausprobiert, was man so machen kann, bin dann in die Freiberuflichkeit gegangen, inklusive Hausgeburtshilfe. Habe eine eigene Praxis gegründet mit zwei Kolleginnen in Konstanz und habe da dann irgendwann alles angeboten, was man als freiberufliche Hebamme so machen kann. Und als Hebamme im freiberuflichen Kontext sitzt man ja so quasi im Ehebett, nicht nur am Rande, sondern mittendrin und man bekommt sehr viel mit und es ist einfach so, dass im Zuge von der Geburt, vor allem des ersten Kindes, sich alles verändert, alles. Heute sage ich den Eltern immer, es ist wie, als wenn man auf einen anderen Planeten umzieht und das frühere Leben eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und deshalb habe ich mir da in dieser Hebammenzeit immer gewünscht, Mann, wie cool wäre es, wenn es jemand gäbe, der psychotherapeutisch arbeitet, aber so eine Spezialisierung auf diesen Bereich hätte. Und dann habe ich tatsächlich nach der Geburt von meiner dritten Tochter und in der Situation, wo ich dann schon mal Erfahrung hatte als alleinerziehende Mutter, ich habe mich dann getrennt oder mein Mann hat sich von mir getrennt, mein erster Mann, war alleinerziehend mit zwei Kindern, habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt und habe nochmal ein Kind bekommen und wir hatten Patchwork-Familie mit vier Kindern. Das war sehr anspruchsvoll und dadurch habe ich mich dann immer mehr für familientherapeutische Themen interessiert und habe dann irgendwann gesagt, boah, ich möchte da noch mal rein und ich möchte eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe als Hebamme, was cool wäre, das möchte ich gerne selber machen und habe dann über einen Zeitraum seit 2004 meinen Beruf umgebaut, bin dann noch Heilpraktikerin für Psychotherapie geworden und habe diverse Traumatherapieausbildungen gemacht und bin Somatomeotherapeutin und habe inzwischen da halt in diesem Bereich rund um Schwangerschaft und Geburt, aber auch als Paartherapeutin so im gesamten Feld. Da ist die Alterskategorie von wirklich den 20-Jährigen bis hin zum Rentenalter, wenn die Paare kommen und überlegen, wie können wir aus dem Beruf rausgehen, unsere Paarbeziehung aufrechterhalten und einen guten Lebensabend genießen. Also das ist dann, habe ich so quasi inzwischen so die ganze Lebensspanne, die ich da begleiten darf. Und das ist sehr intensiv und es macht mir sehr viel Freude. Und die systemische Therapie ist da einfach eine sehr, sehr gute Hilfe bei der Begleitung all dieser Themen, die da so rund um diese ganze Zeit so auftauchen.
Mega spannend, voll
Ja.
cool. Ja, und können wir total unterschreiben, gell? Erstes Kind und zack.
Genau. Anderer
Alles ändert sich.
Planet.
Ja, es
Genau.
ruckelt überall.
Ja.
Ja. Isabel, möchtest du uns noch mitnehmen in
Wollte
deine
gerade sagen, dann
Geschichte?
mache ich gerne weiter. Isabel Schröder, nur mein Name. Ich glaube, ich fange mal bei dem Punkt an, weil mein erstes Kind war wahrscheinlich der Grund, warum ich heute hier bin, weil, liebe Michaela, du warst meine Hebamme, wie gesagt, in einem ganz kleinen Krankenhaus am Bodensee und ich so, ja, ganz frisch, wie geht man so mit einer ersten Schwangerschaft überhaupt um? All das, was so dazugehört. Und ich habe damals überhaupt nicht gewusst, dass tatsächlich auch die Gehirnstrukturen sich umbauen bei einer Entbindung. Also Sachen, wo ich heute viel mehr weiß, wusste ich damals nicht. Ich habe es aber an mir erlebt und habe mich an vielen Stellen selber nicht mehr verstanden. Ich sag mal, ich hatte das Glück, dass ich vorher schon Tanztherapie studiert hatte. Heißt, ich hatte schon die Idee, oh, da gibt es irgendwie ganz viel mehr zwischen den Zeilen, was ich nur erahnen konnte. Und ich bin auch ein Kind von Kriegseltern. Heißt, ich wusste ab klein, da gibt es irgendwie Dinge, die Menschen traumatisieren. Da gibt es irgendwie Dinge, warum Menschen Dinge politisch sehen oder auch nicht. Und da gibt es auch Dinge, warum Familienstrukturen oder Familiensysteme sich auf das Nächste auswirken. Also wie meine Eltern zum Beispiel auf den Enkel geguckt haben, also auf meinen Sohn dann geguckt haben. Da habe ich ganz viel schon feststellen können. Und Michaela war da eine wunderbare Begleitung für mich. Und aus dem Haus hat sich seit vielen, vielen Jahren, jetzt sind es 3 Jahrzehnte, ja, nicht nur eine Freundschaft entwickelt, sondern auch wirklich eine, ich sag mal, eine ganz tiefe Mensch-, Seelen- und auch Arbeitsbeziehung, so würde ich es einfach mal nennen. Das heißt, dass wir uns nicht nur gegenseitig supervidieren in ganz vielen verschiedenen Bereichen, in denen wir arbeiten, ähnliche Entwicklung wie du, Michaela, ich will da jetzt gar nicht Zeit drauf verschwenden, dass wir gleichzeitig auch sowas wie, ich sag mal, Schwesternschaft oder Brüderschaft oder Menschheitsfamilienschaft leben und zu unterstützen in den unterschiedlichen Prozessen, in denen wir sind. Ja, ich glaube, das ist vielleicht so das Allerwichtigste, was mir zum Einstieg zu benennen ist. Und ich freue mich ganz arg, dass es durch Michaela deine Veränderungen, die du gerade so machst, am Bodensee, nämlich dass es eine neue Praxis gibt, dass es da große Räume gibt, nicht nur in meiner Praxis hier in Karlsruhe, ich bin noch in Karlsruhe verortet, die Möglichkeit gibt, einfach so auch systemisch mit genau solchen Themen zu arbeiten, sondern dass es auch an den Bodensee kommen darf, was nicht heißt, dass es da nicht schon tolle Kollegen und Kolleginnen gibt. Aber die Idee, das, was du damals schon hattest, es braucht Menschen, die diese Übergangsprozesse, auch Übergangsrituale, liebevoll und wertschätzend begleitet, wo Mütter, auch natürlich Väter, wo Menschen in neue Zustände kommen und wo wir wirklich merken, wir nehmen alte Themen mit in das Neue. Also Thema Epigenetik, wo man heute auch weiß, da werden viele Dinge weitergegeben, war bei mir damals noch, hat doch keiner geglaubt, dass es so wie Epigenetik gibt. Heute ist es quasi, gehört zum Grundschulniveau, sage ich mal dazu. Ja, oder es sollte es. Es wäre schön, wenn es so wäre. Es wäre
Ja,
schön, wenn
voll.
alle Mamas und alle Papas wüssten, Mensch, wir geben ganz viel weiter, was gar nichts mit blonden Haaren, blauen Augen oder schwarze Haare oder was auch immer zu tun hat oder grüne Haut oder großen Füßen, sondern wir geben weiter, wie gucke ich auf meinen Vater? Wir geben weiter, wie erschreckt mich eine Situation? Wir geben weiter, da habe ich ein ganz schlimmes Trauma, das geben wir weiter. Warum auch viel verständlicher ist, warum die ganze Weltsituation so ist, wie wir sie gerade haben. Und ich glaube, das ist was, ne, Michaela, wo wir beide seit vielen Jahren wünschen, das ist so unser Steckenpferd, da, wo wir in Begleitung gehen dürfen, wo uns Menschen einladen, begleiten zu dürfen, so neutral wie möglich und so professionell wie möglich Menschen in diesen systemischen Veränderungsprozessen zu begleiten. Und ich frage jetzt ganz blöd, ist das Thema System, ist das klar oder
Willst du noch
Erzähl.
da was dazu sagen?
Ja, auf
Bitte,
jeden Fall
einfach
einmal
nochmal.
ganz banal klar machen, was meint ihr denn, wenn ihr von System
Genau.
redet?
Ich würde es gern ganz einfach erklären, weil ich viel auch mit Kindern arbeite und die verstehen am besten Bildern. Wenn man sich ein Mobile vorstellt, also dieses Mobile, das man bei den Säuglingen oder kleinen Kindern da oben drüber hängt, ja, das so an Fäden sind da so einzelne Teile dran angehängt, könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Also
Ja,
stellt euch mal so ein
total.
Mobile vor. Genau, das ist ein System, weil die sind alle oben entweder an einem wunderschönen Ast oder an was auch immer quasi da angebunden. Wenn ich eines von diesen Teilen abschneiden würde, was würde passieren? Das
Es
kommt in
kippt.
Ungleichgewicht, das
Ja.
kippt, habe ich gehört, es passiert eine Veränderung. Wenn ich eins dazu hängen würde, es kommt noch ein Kind dazu, was passiert wieder?
Genau dasselbe.
Muss ich wieder ein
Genau
neues
das Gleiche.
Gleichgewicht finden, ja.
Ganz genau. Heißt, das Wichtige beim System ist, aha, es will sich immer ausbalancieren. Ein System hat eine natürliche Ordnung, wieder in eine Ordnung zu kommen. Und das ist das, was es so hoffnungsvoll und so positiv macht. Ja, das macht das System von sich von allein aus, nennt man Homöostase so. Das andere, wir kommen einfach immer wieder in Lebenssituationen, wo entweder Menschen gehen oder Menschen dazukommen. Ist auch was ganz Natürliches, nur diese Übergänge zu begleiten. Das ist das, was so spannend ist. Und wir haben alle Generationen von Menschen hinter uns, die entweder im Krieg jemand verloren haben, wo durch Trennung, du hast vorhin erzählt, Michaela, wo Partner, Partnerinnen gehen, wo andere Menschen dazukommen, heißt dieses Mobile ist eigentlich dauernd am Wackeln. Und was wir selten lernen, wie schaffen wir denn dieses System wieder in eine Balance zu bringen, dass es von sich aus natürlicherweise will? Manchmal sind es dann die Kinder, die anfangen zu spinnen oder zu schreien oder was auch immer zu machen, weil sie dadurch versuchen, das System wieder in Balance zu bringen. Und es gibt auch eine Möglichkeit als Mama, als Papa, auch als Großeltern, wie kann ich Unterstützung anbieten, dass das System wieder in Balance kommt? Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, die wir wissen dürfen bei Systemen. So welche Grundordnungen gibt es da und wie kann man dabei unterstützen, um dieses System wieder in Balance zu bringen? Habe ich was vergessen, Michaela, was dir da wichtig ist?
Nee, ich denke, da hast du das Wichtigste genannt. Ich glaube, was immer auch ganz gut ist, gell, wenn man bei diesem Bild des Mobiles bleibt, dann ist es auch wichtig, sich bewusst zu machen, für das System bedeutet das auch, dass wenn eben einer anfängt, in die Veränderung zu gehen, dass das eben zwangsläufig Auswirkungen auf das gesamte System hat. Und das ist auch wieder was, was halt so eine große Chance ist, gell? Deshalb ist es wirklich, also ich habe ganz oft Paare in Beratung oder nee, sagen wir es mal so, ich habe oft Einzelpersonen in Beratung, tendenzmäßig oft Frauen typischerweise, weil Frauen meistens offener sind für Beratung. Die sagen dann, Mann, ich würde so gern, dass mein Mann auch mal mitkommt in Paarberatung oder ich hätte so gern, dass mein, keine Ahnung, Mutter oder sonst wer. Und es ist eigentlich dann immer sehr hoffnungsvoll, wenn man den Leuten sagen kann, es ist auch möglich, selbst in Veränderung zu gehen. Und das hat Auswirkungen auf das System. Nicht immer unbedingt die, die man haben will. Also bedeutet nicht, ich mache was und dann passiert genau das, was ich von den anderen haben will. So ist es nicht. Aber Auswirkungen sind einfach da. Und das ist eine große Chance. Um quasi, wenn es um Veränderung geht oder wenn man Unzufriedenheit oder Themen oder Probleme spürt, einfach zu sagen, ich muss nicht darauf warten, dass die anderen das auch sehen. Ich kann einfach für mich anfangen. Ich kann bei mir starten. Und ich kann auch für mich so arbeiten, dass das Auswirkungen hat, positive Auswirkungen auf mich und auch auf mein System. Ich glaube, das ist noch Gutes zu ergänzen, gell?
Um das super zu ergänzen, vielleicht noch in der Kombi, was du da nämlich schon machst, finde ich, Michaela, ist dieses Thema Lösungsorientierung nochmal anzusprechen. Heißt eben nicht dieses Warten, ja, so, also wenn mein Mann ja aufhören würde oder wenn meine Schwiegermutter oder wer auch immer, sondern wirklich zu merken, das liegt in uns. Ganz viel der Lösung ist in uns schon angelegt. Und wir dürfen jetzt sagen, ich hole mir einfach Unterstützung und gönne mir einen kleinen Schritt der Veränderung. Und dieser mini kleine Schritt der Veränderung, genau wie du es gesagt hast, der bewirkt schon unglaublich viel. Und ich erlebe sehr oft, dass dann nach einer Aufstellung Menschen mir zum Beispiel schreiben und sagen, das war der Hammer. Ich weiß nicht wie. Aber dann hat mein Mann, wer auch immer, hat dann mich das und das gefragt oder so und so gesagt oder es war das und das, ohne dass die anwesend waren. Und es hat
Ja.
nichts mit Zauber oder Voodoo zu tun, sondern genau mit diesem Wissen über Systemik. Dass einfach, wir sind alle Menschen, die miteinander verbunden sind. Ja, wir haben alle Ähnlichkeiten miteinander. Heißt, genau das wirkt sich auf den anderen aus und das ist die Chance der Veränderung. Und einfach die Lösungsorientierung anstatt, der war schon immer so furchtbar und es wird immer auch so furchtbar sein, ne? Eher so eigentlich dieses in den Mangel sich zu orientieren oder in die Krankheit sich zu orientieren, sondern dahin zu gucken, wo sind denn vielleicht schon gute Schritte und wo sind Möglichkeiten und wo sind Lösungen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir beide so sehr, sehr schätzen, oder Michaela? Dieses.
Absolut. Also ich denke, das ist halt auch, das ist tatsächlich in der systemischen Therapie auch was, was sich sehr unterscheidet von anderen Psychotherapieformen. Gell? In tiefen psychologisch oder so, sowieso in einem analytischen Ansatz ist der Fokus halt immer sehr stark auf dem Problem. Und in der systemischen Therapie geht man immer ressourcenorientiert und immer lösungsorientiert und immer zielorientiert aus. Ja, und das macht mit den Menschen ganz was anderes und das führt auch dazu, dass es ganz häufig, also habe ich immer wieder, dass ein Gespräch ausreicht und ganz viel passiert.
Vielleicht, wenn ich da einhaken darf, auch, weil unsere Haltung ist nicht die, dass wir in irgendeiner Form nicht mal eine Ergebnisorientierung, geschweige denn eine Ergebnisverantwortung haben. Also nicht wie ein Arzt, wo man hingeht und sagt, hey, ich hier, aua, und dann macht der Arzt irgendwas, sondern wir haben die Prozessverantwortung. Heißt, wir begleiten Menschen und bieten ein Stück weit auch Impulse an und diejenigen nehmen das Ergebnis mit und spüren, boah, das habe ich selber hingekriegt. Warum oft nach einer Sitzung dieses Gefühl haben, ich, mir geht es besser und es habe geschafft, heißt, es löst auch aus, ja, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich ja auch noch andere Schritte. Dann schaffe ich vielleicht noch mehr Nächte oder um was es auch immer geht. Und das macht, glaube ich, diesen großen Unterschied, diese wirklich Selbstwirksamkeit zu erleben und damit auch den eigenen Selbstwert zu erleben. Das ist was, was ich so wertvoll finde und wo ich das Gefühl habe, wo so viel unter Menschen auch wie klein gemacht wurde, dass der Selbstwert immer kleiner wird und auch das Thema Selbstwirksamkeit, wenn dann über Arbeit definiert wird, aber irgendwie, dass wir einfach sind, dass das schon völlig genügt. Ich weiß nicht, in welche Ecke das gelandet ist. Und das ist das, was wir wirklich in den Fokus nehmen und wo wir Menschen wirklich als Frauen vor uns wirklich sehen, sagen, genau so wie du bist, bist du wunderbar. Und ich habe gerade vorhin in einer Sitzung zum Beispiel wieder erlebt, ich habe dann einfach der Mama gesagt, weißt du eigentlich, dass du die allerbeste Mama für dein Kind bist? Die hat so geweint, hat mich angeguckt und sagt, nee, warum eigentlich? Sagt, weil du die Einzige bist. Da war Totenstille und die hat sich so gefreut, weil das stimmt. Und das Wichtigste, was sie machen durfte, nämlich das Leben weiterzugeben. Das hat sie getan. Und alles andere, schon allein, dass sie herkommt, zeigt ja, das ist eine ganz wirklich eine engagierte Mutter, sonst wird sie gar nicht kommen. Ja. Das sind so wichtige Punkte, des Menschen wieder zu sagen, wo ich manchmal mir wünschen würde, dass irgendwie, das sollte mal ein bisschen mehr sein. Deswegen toll, dass ihr zweites macht. Das ist
Ja,
für mich, ja.
genau, das ist eben genau dieses, in diese Selbstbestimmung zurückzukommen, also wirklich in dieses Gefühl reinzugehen, boah, krass, ich bin als Frau, Mensch, ich will es gar nicht auf die Frau, wir sind so kraftvoll und dass eben das uns so komplett genommen wurde, eben auch durch Generationen, was auch immer da leistet oder was auch immer da wirkt an System, aber ich finde es manchmal so erschütternd, wie weit wir davon weg sind, diese Kraft zu spüren, dieses wirkliche, oh, krass, ich kann dieses Leben aktiv auch in die Hand nehmen, beeinflussen und eben, ich bin so wirksam. Und gerade mit den Kindern, wer soll es denn richtig machen, wenn nicht wir, ne? Also richtig, ich sag's mal in Anführungszeichen, was ist richtig, was ist falsch, aber also da wirklich zurückzukommen in diese Kraft und zu spüren, boah, krass, ich kann das und ich mache das gut, ich mache das richtig gut. Und ich glaube, wenn wir wegkommen von dieser Schwimmerei, von dieser Unsicherheit, die, finde ich, so, so krass wirkt, dann, ja, ich weiß nicht, ob sich das entwickelt hat. Das könnt ihr bestimmt besser sagen, ob das schon immer so war, dass so viel Unsicherheit präsent war oder ob das wirklich jetzt auch eine Erscheinung der Zeit ist. Durch zu viel Information, keine Ahnung. Also da könnt ihr besser reingucken.
Brechende Rollenbilder.
Ja, vielleicht auch. Ja.
Ja.
Ja, gut, da kommen wir dann auf eine ganz andere Thematik. Also ich würde tatsächlich sagen, dass die Frauen in den 80ern, die waren halt noch sehr beeinflusst, gell, aus dem aufstrebenden Feminismus. Und die haben wirklich, wirklich, wirklich für sich gekämpft. Also wenn man das jetzt auf dieses Thema Schwangerschaft und Geburt und Geburtshilfe schaut, gell, dann ist da halt in den 80er Jahren, nachdem in den 70er Jahren und in den 60er Jahren das eine komplett instrumentalisierte Geburtshilfe war, wo die Frauen wirklich menschen- und frauenverachtend behandelt worden sind. Und mal mit Lachgas und mit Kinder wegnehmen, Männer durften nicht in den Kreissaal und und, gell? Also man hat die Frauen ja komplett manipuliert und da ist in den 80er Jahren wahnsinnig viel passiert und dadurch kam ganz viel an natürlichen Bestrebungen wieder rein in die Frauenbewegung und in die Geburtshilfe auch. Und tatsächlich würde ich sagen, wir hatten in den 90er Jahren eine bessere Geburtshilfe als heute. Es ist traurig, aber es war.
Ja,
Es
das
gab
tut
in
mir
den
schon
90er
weh.
Jahren das Dreifache an Hebammen. Es gab Geburtshäuser, es gab außerklinische Geburtshilfe in einem viel, viel höheren Ausmaß. Es gab gebärfreundliche Kliniken, die wirklich natürliche Geburtshilfe gemacht haben, vergleichbar mit einer außerklinischen Geburtshilfe. Und das ist halt alles wieder zurückgegangen. Und ich glaube schon, da ist sehr viel passiert bei jetzt eurer Generation von Frauen, gell? Dass halt sehr, dass dieses sich durchkämpfen müssen oder so mit ganz arg unguten Zuständen, sich aus ganz arg unguten Zuständen rauszubewegen, das ist wie nicht mehr so erlebt worden oder bisher zumindest nicht. Ich denke auch, da müsste sich jetzt ganz viel wieder verändern, damit sich das verbessert, weil das ganz viel Ungut läuft, ganz viel Ungut. Deshalb kommen so viele Frauen mit einer schwierigen Geburtserfahrung raus und brauchen dann Unterstützung, um eine traumatische Geburt zu verarbeiten oder rutschen in eine postpartale Depression, weil sie einfach da geschwächt worden sind oder sich ganz extrem vergleichen. Von wegen, oh, in den Medien sehe ich doch immer die strahlende, die glückliche Mama, die stolz ist auf ihr Baby und ich bin's nicht, ist noch alles mit mir normal? Ja? Also, das ist, glaube ich, das hat sich schon extrem verändert. Zum Unguten, tatsächlich. Also, ich denke, da würde ich jetzt mal sagen, da ist Veränderung wieder dran. Also, da braucht es was Neues, gell? Vielleicht kämpferisch ist.
Mag ich total gerne mal aufgreifen, weil ich das zu 100% unterstützen kann, was du sagst, Michaela, dieses Thema Veränderung. Und ich glaube auch, das ist das, warum wir uns eher so als die großen Mütter, also auf dem Platz, den wir ja jetzt sehen. Da, gerade wenn mehr von Ängsten und Unsicherheit da ist, wofür ist denn das die Chance? Das ist die Chance, nochmal genauer hinzugucken. Vielleicht, und zwar in einem ganz wertschätzenden Art, nochmal genauer hinzugucken im Sinne von, ach, da gibt es vielleicht auf eine noch ausbalanciertere Art eine Möglichkeit, uns wertzuschätzen. Also ich glaube auch, dieses Thema intimer Raum, den gibt es ja fast nicht mehr. Wenn ich mir manchmal angucke, wo gibt es Kinder, die noch an den Hand rumlaufen können, oder wenn ich so denke, unsere ersten sexuellen Erfahrungen, ja, heute ist alles, also bei uns in Karlsruhe ist alles kameraüberwacht. Ne? Es gibt ja kaum mehr Räume, wo man nicht mehr gesehen wird von irgendjemand, wo man eigentlich nicht gesehen werden will. Heißt, da auch zu gucken, wie kreieren wir wieder intime Räume? Und das ist das, was wir zum Beispiel in unserer Arbeit machen. Wir kreieren intime Räume, wo nicht nur das Thema Datenschutz einfach auch tatsächlich ein wichtiger ist, wo aber auch dieses Thema, dass die Menschen miteinander in der Schweigepflicht zum Beispiel verbunden einen Raum halten. Und das war auch das, was du für mich als Hebamme damals gemacht hast, Michaela, und was du heute, glaube ich, auch für alle deine Klienten und Klientinnen tust. Wir halten einen Raum, ja, unseren Schoßraum eigentlich auch für andere Menschen, dass die in diesem intimen Raum wieder heilen können. Heißt, das sehe ich die Chance der momentanen Situation. Und ja, wir sind wieder im Krieg, und zwar krass im Krieg. So viele Kriege, ja, sind einfach da. Heißt, da genau zu gucken, wie halten wir Räume auf und wie halten die auch, wo friedlich miteinander wieder Entwicklungen passieren können, wo wir an die Chancen hingucken dürfen. Weil ja, ich hatte noch Kriegseltern und ich hatte das Glück, dass meine Eltern sehr viel sowohl über ihre Vergangenheit, also mein Vater war im Krieg, er war Offizier im Krieg, er hat Menschen erschossen. Er hat wirklich auch klar gesagt, ich bin ein Mörder. Er konnte es formulieren. Er hat sich darüber ausgetauscht. Er hat krasse Depressionen gehabt, aber ich finde es ein unglaubliches Geschenk, dass ich das als Tochter erleben durfte. Dass ich dann selber in Russland sein durfte, dass ich selber Menschen begegnen durfte, dass ich heute als Therapeutin dort zum Beispiel arbeite, in der Ukraine oder in Russland, finde ich unglaublich, dass ich etwas Gutes daraus machen konnte, aus dem, was damals war. Das ist eine Familie, meine Familie, sage ich mal. Wie viele zig Familien gibt es, die haben das noch nicht mal angucken können, weil die Väter und Großväter und auch die Mütter so traumatisiert waren, dass sie es noch gar nicht sehen konnten. Und auch das ist Systemik, dass wir wissen, diese transgenerationale Weitergabe von Themen. Und da wundert man sich dann, warum man nicht schlafen kann. Und verbindet es vielleicht überhaupt nicht mit so Thematiken. Und das ist was zum Beispiel, was mit einer systemischen Arbeit manchmal wirklich einfach dann plötzlich da sein kann, wo man sieht, das sind nun mal Themen, die gehören eigentlich woanders hin und denen dann auch einen guten Platz geben kann. Also nicht sich entscheiden, die Seite oder die Seite, wo wir ja momentan ganz stark dran sind, entweder ist die Seite okay oder die Seite ist okay, darum geht es gar nicht, sondern sich einen guten Platz zu suchen, auch für die Themen einen guten Platz zu suchen, für die Trauer und für den Schmerz einen guten Platz zu haben, vielleicht für die eigene Wut einen guten Platz zu haben, für all das, was uns bewegt. Und ich glaube, das ist die Chance in der ganzen Situation momentan, dass wir da hingucken und dem wieder Raum für das geben. So, das hätte ich noch gern angefügt.
Voll schön, ja, total wertvoll. Ich hätte da eine Frage. So nehmen wir mal so wahrscheinlich eine Situation, die viele betrifft, wenn man jetzt in die Partnerschaft reingeht, und da kommt dann das Kind, sei es das erste oder das zweite Kind, und es führt ja unweigerlich, wir haben es ja vorhin schon gesagt, es ist wie auf einen anderen Planeten ziehen, zu Veränderungen. Und jetzt habe ich einen Menschen, der ist bereit, die Veränderung einzugehen. Und ich habe verstanden, dass das System trotzdem verändert wird, sobald einer losgeht. Aber was ist, wenn es da zu sehr, sehr viel Konflikt kommt, weil der andere sich eben mit Händen und Füßen wehrt auf allen Ebenen
Gegen
gegen
diese
die
Veränderung.
Veränderung? Weiß ich nicht. Ich meine, man sieht ja auch ganz oft, dass das dann halt einfach rausgegangen wird aus dem System, ne? Also dass dann halt und ist das eine sinnvolle Variante, damit umzugehen, erstmal zu sagen, okay, vielleicht müssen wir erstmal jeder für sich Heilung suchen, oder also würdet ihr uns da
Deine
mal
Frage
mitnehmen?
total klasse, Julia. Ich gehe gerade da mal rein, weil ich das so oft höre und ich glaube, ich gebe dann immer ein bisschen eine banale Antwort, aber mir ist die Antwort wichtig. Ich habe kein Paar erlebt, keinen Menschen erlebt, der gleich war wie der andere. Heißt, ich gucke genau fein hin, was ist bei diesem einzelnen Menschen und was ist bei diesem einzelnen Paar. Und welche guten Gründe hat der, der sagt, stopp, diese Veränderung bei mir nicht. Weil vielleicht schützt er Generationen von Menschen, die da hinten umgebracht worden sind und sagt, und den Schmerz halte ich nicht aus. Ja? Wo ich dann vielleicht als Therapeutin begleite und sage, und das ist gut so. Weil muss die Veränderung jetzt sein oder reicht es auch noch in 2 Monaten? Oder, ja? Heißt, da ganz individuell zu gucken, was ist in dem Moment, das glaube ich, ist das Wichtige. Und man kann da keine, also ich kann da keine generellen Antworten geben, das wäre so oder das wäre so, sondern was ich wirklich sehr, sehr liebe, und ich glaube, das geht dir genauso, Michaela, kleinschrittiges, langsames Arbeiten. Also irgendwie müssen wir nicht durchs Leben hetzen, auch wenn wir das dauernd meinen. Wir
Ja, auch
dürfen
voll der
das
wichtige
Leben
Impuls, ja.
genießen. Erinnerungen genießen. Wir dürften uns freuen. Also der Frühling kommt auch dann, wann er kommt. Die Blüten gehen dann auf und verschenken sich in ihrer Fülle, wenn sie kommen. Heißt dieses unglaubliche Getriebensein, dann muss das und dann muss das. Ich glaube, das ist eine unserer Aufgaben, auch da zu sagen. Es ist in Ordnung. Und ein lieber, lieber Kollege von mir hat immer gesagt, das Gras wächst nicht schneller, auch wenn man dran zieht.
Total. Ja, und gleichzeitig kann ja, also ich glaube, das ist schon sehr tief verankert, auch dass Veränderung Unsicherheit mitbringen kann und wir oft nicht gelernt haben, ja, produktiv mit Veränderung umzugehen und die wertzuschätzen. Und ich weiß nicht, könnt ihr da vielleicht
Und
eben
eben
das genießen? Also ich finde das Wort, das du da gerade reinwirfst, ich finde es total schön. Aber ich sehe, dass viele, viele, viele Menschen Veränderungen eben überhaupt nicht genießen, sondern als was ja super Beängstigendes auch empfinden. Also ist es mit auch vielleicht im System, also wenn ihr das jetzt mit den Kriegsgenerationen, also kommt es auch vielleicht da ein bisschen raus, dass wir da als Gesellschaft sehr unsicher sind, wenn es zu Veränderungen kommt? Oder
Also ich
wie
würde mal sagen, da gibt es jetzt auch keine allgemeine Antwort,
ist
gell? Sondern also ich gehe da auch sehr mit Isabel mit, das ist halt in Bezug auf solche Fragen gibt es eigentlich nie eine Antwort,
das?
gell? Sondern da gibt es immer nur viele Antworten. Und letztendlich würde ich das auch so sehen, es geht letztendlich ja immer wieder darum zu verstehen, warum ist da jemand, der nicht in die Veränderung gehen möchte? Und ich bleibe mal nochmal bei diesem, bei jetzt euren bei den jungen Familien, gell? Oder bei den jungen Müttern. Also in Bezug auf, wenn es so dieser Punkt ist, kann ich in Veränderung gehen, gell? Oder geht es um Veränderung, finde ich immer auch jetzt mal unabhängig von allem, was da weit, weit nach hinten vielleicht ist, geht es tatsächlich in der Lebenssituation ganz oft darum, dass ich mir bewusst machen muss, für Veränderung brauche ich Energie. Und
Ja.
wenn ich keine Energie habe und Energielosigkeit, würde ich jetzt mal behaupten, das ist in dieser Lebensphase, wenn ein Kind zur Welt kommt, das ist fast der Standard, gell? Allein, weil ich es nicht gewohnt bin, mehrmals die Nacht aufzustehen und ein schreiendes Kind zu beruhigen oder zu stillen und ich vielleicht nur noch stundenweise schlafe und das über Monate, ja, dann ist mein Energietank leer. Und wenn der Energietank leer ist, dann habe ich keine Energie für Veränderung. Und dann ist es quasi total wichtig, sich bewusst zu machen, ich muss erstmal, und das ist tatsächlich jetzt in, also bei Müttern oder bei jungen Familien oder jungen Paaren, die kommen, in dieser Lebensphase ist es dann ein erster total wichtiger Schritt, wieder zu lernen, wie tanke ich auf? Durch was tanke ich auf? Wie komme ich wieder zu Energie? Wie sorge ich gut für mich selber? Und wie können wir bestenfalls als Paar dafür sorgen, dass jeder von uns wieder auftanken kann? Um dann, wenn wir wieder was drin haben in unserem Tanker, ich mache da immer dieses ganz blöde Bild mit dem Auto, gell? Wenn der Tank leer ist, das Auto fährt nicht mehr. Kein Schritt, der Tank ist leer, das Auto bleibt stehen. Und so ist es bei uns dann halt auch. Wenn der Tank leer ist, dann geht nichts mehr. Es geht auch keine Veränderung. Und dann ist es der erste wichtige Schritt, ganz pragmatisch zu gucken, wie kann ich auftanken? Und was hilft mir da dabei? Und ist es möglich, also haben wir noch vielleicht die Energie als Paar, uns da gegenseitig dabei zu unterstützen? Oder geht es nicht mehr, weil in der Paarbeziehung ist immer so eine ganz, ganz wichtige Grundgeschichte ist, dass eigentlich eine Beziehung oder jede Beziehung, nicht nur eine Paarbeziehung, davon lebt, dass mal der eine dem einen was gibt und mal der andere dem anderen was gibt. Dadurch lebt Beziehung. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist es, und das finde ich auch wieder wahnsinnig wichtig in dieser Lebensphase, dann geht es auf der Paarebene eben nicht. Und dann braucht es den Tank von außen zu füllen, indem man schaut, was gibt es da für ein soziales Netz, wer ist da im Umfeld, notfalls professionelle Hilfe zu suchen, um zu sagen, ich hole mir jetzt Unterstützung von außen, weil wir selber sind beide leer und wir können es uns nicht mehr geben. Und dafür brauchen wir jetzt wen auch immer. Wenn es die Haushaltshilfe ist, braucht es mal die Haushaltshilfe eine Weile. Und wenn es ein gutes Freundesnetz gibt, dann braucht es die Freunde, die mal kommen und unterstützen. Ne? Oder ich muss mal auftanken, indem ich sonst was mache. Ja? Aber das finde ich,
Sauna-Tag.
ja genau, das finde ich in Bezug auf Veränderung ganz allgemein und besonders in dieser Phase, gell, wo so viel Veränderung im Außen stattfindet. Finde ich wahnsinnig wichtig, das sich bewusst zu machen. Veränderung geht nur, wenn ich Energie dafür habe. Und ich brauche für die Veränderung mehr Energie, als den Status quo zu halten. Das ist
In
übrigens
anderen
ein ganz
Worten.
häufiger Punkt, gerade wenn es um so Themen geht wie Schlafveränderungen beim Kind zu bewirken. Ja? Kind schläft nicht und ich will unbedingt, ja? Dann brauche ich Energie dafür. Habe ich die? Wenn ich die nicht habe, brauche ich gar nicht anzufangen mit der Veränderung. Ja? Oder so Stillprozesse verändern. Weniger stillen, mehr stillen, nachts nicht mehr stillen. Ja? Also die Themen, die da so kommen, gell? Das geht nur, wenn ich dafür Energie habe.
Ja, voll krass. Ja, fühle ich voll. Also ist richtig. diese
Hört
Phasen,
sich
wo
so
man sich das
einfach
dann
an,
im
ne?
Kopf, ja, auch vornimmt, ich mache das jetzt, ich reduziere das und dann kommt halt wieder und dann wirklich auch dieses für mich sehr intuitiv dann, ja, lass den Kopf sein, still halt jetzt nachts einfach, bis, ja, bis ich überhaupt in der Lage bin, das, ich sag mal, halten zu können. Ich finde, auch da ist es ja immer dieses, den Rahmen halten, um überhaupt da das begleiten zu können, ne? Und wenn man das hört, dann.
Wir hatten das erst am Wochenende. Sollen wir den Mittagsschlaf langsam abschaffen? Habe ich gesagt, wir gehen
Oh.
in 2 Wochen in den Kindergarten, da kommt er eh wieder. Wir hören, wir machen nichts.
Ja, genau.
Lohnt sich nicht, diese Mühe in 2 Wochen.
Ja.
Ja, spannend. Aber also auch dieses Paradoxe daran. Das System wird so gerüttelt mit diesem Kind, was dazu kommt. Und es verändert sich unweigerlich. Aber die Energie wird so krass auf dieses Kind, also das Kind zieht ja auch Energie ohne Ende von allen Beteiligten, dass eigentlich für Veränderung fast keine Energie da ist, aber sie ist da. Also ich kann nicht drumrum. Und das macht es natürlich unfassbar schwierig, gell?
Auch weil es ja nicht transparent, also wer spricht so transparent drüber, wie wir jetzt gerade drüber sprechen?
Ja,
Also erstens,
genau.
selbst wenn gesagt wird, da ist keine Veränderung, die ist jeden Tag, die ist jede Stunde, die ist eigentlich jede Sekunde. Wir sind dauernd in Veränderungsprozessen. Also selbst wenn wir keine Energie haben, die passieren trotzdem. Heißt, da zu gucken, was kriegen wir eigentlich noch Gutes hin? Wir schaffen es irgendwie, wir überleben ja irgendwie. Also den einen Teil zu sehen und den anderen Teil eigentlich auch zu sehen, so unter welchem, sage ich mal, Anspruchsdenken oder auch Druck, wie auch immer, von uns selber wir sind, wie es sein müsste in Bezug auf das Kind. Also das kenne ich total gut, was du vorhin angesprochen hast mit dieser ganzen Vergleicherei, die ja auch ganz oft passiert. Dann auch, was hat vielleicht der Partner oder die Partnerin für eine Idee, wie man quasi mit dem Kind wie handeln dürfte oder nicht handeln dürfte. Auch das kann ja total auseinandergehen. Und da, das finde ich so beim Aufstellen, gibt es oft so einen Satz, ich bin der wichtigste Mensch für mich. Und der wird oft in Frage gestellt, wenn ein Kind auf die Welt kommt, weil dann ist ja das Kind der wichtigste Mensch. Und in den Prozess wiederzugehen, oder finde es eigentlich schade, dass der nicht vorher da ist, weil wer verabschiedet sich von dem Zustand, bevor man Mutter oder Vater wird? Also haben wir wenig Übergangsriten in unserer Kultur und an sich wäre das was, was eigentlich wertvoll wäre, es wertzuschätzen, ja? Weil da verlieren wir auch was. Also wir sind nie mehr, nicht mehr Mutter oder nicht mehr Vater. Ja? Also da ist ein Veränderungsprozess dann
Auf jeden
einfach auch
Fall.
passiert.
Ja.
Und da wirklich so zu gucken, wie kann das einen guten Platz haben? Deswegen, ich fand dein Tankbild, Michaela, weißt du, so einfach wie das ist, so stimmig finde ich das letztendlich, weil wenn ich das wirklich für mich annehme, ich bin wirklich der wichtigste Mensch für mich. Was im stillen Kämmerlein, glaube ich, jeder eigentlich sich wünschen würde, dass wir das von uns denken könnten, dann gäbe es auch die Möglichkeit, sich mehr zu erlauben, für diesen Tank zu sorgen, egal wo. Aber auch da gibt es so viele Regeln und Normen, die anscheinend das System prägt. Klammer auf, wir gehen mit diesen Glaubenssätzen mit. Und Glaubenssätze ist was, was man ganz toll im Systemischen angucken kann. Also wie hat man sich als Frau oder Mann, wem wie gegenüber zu verhalten? Ja. Dann wäre es auch nochmal anders möglich, unseren Tank zu füllen. Und ich glaube, das ist was, was uns so sehr anliegt. Und ich finde es immer so schön, Michaela, wenn ich an dir, wenn du so ganz in Rasche bist und dafür kämpfst und es geht nicht. Und es berührt mich immer wieder. Ich danke dir dafür. Ist total schön.
Ich habe vielleicht noch eine abschließende Frage.
Ja.
Wenn ich mich jetzt anfange mit, also sagen wir, ich buche mir jetzt einen Termin bei einer von euch, also was erwartet mich? Und jetzt haben wir ja gehört, es kostet Energie. Und was kommt auf der anderen Seite raus? Also vielleicht so dieses, ja, was kann mir das geben, mein System anzuschauen? Also wo darf ich damit weitergehen? War das verständlich?
Ja, und auch
Ja.
vielleicht konkret, wie kann das aussehen, das System anzuschauen, einfach. Ja.
Ja, fang doch du mal an.
Okay, dann fange ich mal mit der Aufstellung, mit diesem Teil an, also wie das konkret aussieht. Da wird in einem Vorgespräch erstmal geklärt, ist es im Einzelsetting oder ist es in der Gruppe, weil es gibt unterschiedliche Formen, wie man aufstellen kann. Das drösel ich jetzt gar nicht ewig lang auf, aber da gibt es einfach unterschiedliche Formen und das ist uns sehr wichtig, da wirklich professionell auch hinzugucken, welche Form ist jetzt für dieses Anliegen die stimmige, weil nicht Nicht jeder mag Spinat und nicht jeder mag Kartoffeln, sondern da guckt man halt, was passt wofür. Und ganz konkret wird eine Aufstellung so quasi im Außen dann stattfinden, dass man miteinander einen Auftrag erarbeitet. Und bei dem Auftrag gehört schon dazu, woran erkenne ich, dass es für mich hilfreich ist, wenn wir das jetzt machen. Das ist eigentlich bei mir immer eine meiner ersten Fragen, bei dir sicher auch, wo dann derjenige schon merkt, das stimmt. Ich glaube, weil die Klientin zum Beispiel gesagt, ich möchte ein Stück weit ruhiger rausgehen. Und ich frage, woran merken Sie das? Ich glaube, dass ich anders atmen kann. Sag ich, woran merken Sie es noch? Ja, dass ich, glaube ich, irgendwie aufrechter, also von der Körperhaltung aufrechter bin. Und das ist zum Beispiel ein Merkmal schon, das frage ich dann auch ab, wenn die Menschen dann gehen, okay, das ist was, wo sie es wirklich spüren und auch die Verankerung körperlich haben. Und dann wird der Auftrag geklärt, nämlich worum geht's? Jetzt vielleicht um dieses Thema Tankstelle. Und dann wird vielleicht miteinander geguckt, wer könnte das sein? Könnte das eine Mutter sein? Könnte das eine Freundin sein? An welcher Stelle kann es der Partner sein? Und eine Aufstellung läuft dann im Einzel- oder im Gruppensetting so, dass man entweder in Form von eines Platzhalters, das kann dann tatsächlich ein Stück Papier sein, die anderen Systemanteile, also manchmal ist zum Beispiel mein innerer Kritiker, der immer denkt, ich bin eine schlechte Mutter, ne? Kann man quasi innere Anteile kann man miteinander wie aufstellen. Das heißt, die werden im Raum entweder ausgelegt, die Platzhalter, oder wenn man es mit Personen macht in der Gruppe, werden die Personen tatsächlich in dem Raum aufgestellt und die stehen einfach da. Und man kann sich von außen mal angucken, wie ist denn mein System? Also ein Standard ist ganz oft, wenn Paare kommen mit Kindern, dass sie einfach mal angucken, wie steht denn Mama, Papa, Kind? Ganz einfach. Und dann steht vielleicht Mama, daneben steht das Kind und dann steht der Papa. Und dann merkt man schon beim Gucken, interessant, das Kind steht zwischen den Zweien. Und oft, wenn ich dann frage, was nehmen Sie denn wahr? Sagen die, ist schon interessant, das Kind steht zwischen uns. Da gehen schon die Denkprozesse los. Wie wirkt sich das auf uns aus, wenn das Kind zwischen uns zum Beispiel steht? Und dann kann man in die Prozessarbeit gehen und gucken, ist es ein guter Platz für das Kind? Wo könnte das Kind vielleicht noch einen für sich stimmigeren Platz haben? Manchmal sind es ein paar Zentimeter an einer anderen Stelle, wo das Paar wieder mehr als Paar und auch als Eltern zusammensteht und das Kind nicht so ganz im Fokus ist, ja, sondern ein bisschen Luft vielleicht für sich auch noch hat. Und das kann dann oft schon, kann schon reichen bei einer Aufstellung. Also das sind auch nicht unglaublich riesengroße, dramatische Themen, die da sein müssen und stundenlange Prozesse, sondern es kann auch was Kleines und was Kurzes sein. Aber im Grunde genommen ist es das innere Bild von Menschen in ein äußeres Bild in den Raum legen. Heißt, ich kann was, was ich im Innen fühle, im Außen angucken und kann mir da wie mal nochmal Informationen zuholen, die mich, ach interessant, vielleicht hat mein Partner oder meine Partnerin das Gefühl, sie steht gar nicht so neben mir, weil da das Kind zwischen uns steht, jetzt von dem Beispiel.
Genau, ich würde es nochmal vielleicht ein bisschen ergänzen. Also, weil du ja gefragt hast, was erwartet mich, gell? Also letztendlich ist genau, was Isabel jetzt gerade erklärt hat, es geht immer drauf oder darum, mit was kommst du, gell? Mit welchem Anliegen kommst du in Beratung und was möchtest du erreichen dadurch? Und tatsächlich, ich arbeite immer gerne so, dass man, oder das ist letztendlich auch was, was man immer wieder versucht, dass man häufig ja Themen oder Probleme so erlebt, dass man halt so involviert ist in das Ganze, gell? Und nicht mehr wie, oder das, was Beratung oft schaffen kann oder was auch Aufstellungsarbeit schaffen kann, ist quasi wie eine Metaebene wieder zu bekommen und auf sich selbst und die Themen oder die Fragen, ja, Fragen sind auch ganz oft ein großes Thema, was man auch theoretisch aufstellen kann, das einfach wie sichtbar zu machen, ne? Und durch dieses sichtbar machen, ob das jetzt tatsächlich die Konstellation ist, wie es Isabel gerade erklärt hat, oder ob das vielleicht die Seite in mir ist, die immer wieder so viel Energie verliert, ja? Oder die perfektionistische Mutter in mir, die immer wieder denkt, Mensch, ich muss doch auch so ein Fotoglanzbild hergeben, wie ich das immer in jeder Zeitschrift oder in meinem Instagram-Account sehe, wo das andere Mütter dann einfach immer sind. Und wie ist es, wenn ich mir diese Seite von mir dann mal anfange anzugucken? Ich arbeite da dann gern mit dem sogenannten Familienbrett. Das ist auch so eine Methode, wo man mit Figuren darstellt, wie sich entweder Personen oder Themen konstellieren, ja, und es einfach, man kann es dadurch dann sichtbar machen und bekommt dadurch wie den Blick wieder auf sich selbst und auf diese Themen. Und das ist dann mit Hilfe von Therapeut oder Therapeutin oder Beraterin halt unglaublich hilfreich, um dann selber wieder für sich neue Ziele und neue Wege zu finden, um da was zu lösen. Ja? Also das ist so vielleicht im Kleinen erklärt. Gell?
Entschuldigung, Michaela, eine Kleinigkeit, die uns ganz wichtig ist. Wir gehen nur so weit, wie der Mensch gehen möchte. Also wir sind überhaupt niemanden, also das ist auch wichtig, so jetzt meinem oder auch deinen Dachverbänden aus, dass quasi über jemand etwas übergestülpt werden würde, weil es würde irgendeine Weisheit geben, sondern die Menschen kommen mit ihren Anliegen und genau darum geht es und um nichts anderes. Und auch nur genau so weit, wie jemand gehen möchte. Das heißt zum Beispiel in meinen offenen Gruppen, und es wird bei uns auch sein, da kann man einfach als Gast oder als Stellvertreter da sein, sich das Ganze mal angucken. Mal gucken, wie andere arbeiten. Was passiert denn da bei denen? Aber mal eine Idee dafür zu kriegen. Und das finde ich klasse, weil das war früher in diesen großen Sippen auch so. Da konnte man mal beim Onkel oder bei der Tante über die Schulter klotzen. Was macht denn die? Und wir können doch trittbrettfahrend sozusagen da wie mitlernen. Und das finde ich was ganz Schönes bei der Aufstellungsarbeit, dass es da wirklich möglich ist. Und das Interessante, ganz oft ist so bei so Abschlussrunden, dass dann Menschen sagen, es war die Aufstellung von Herrn Frau XY, hat mich so berührt, es wäre fast wie wenn es meine gewesen wäre. Das heißt, da kann man sich bei anderen auch was mitnehmen. Ja, wunderbar, gerne.
Cool. Das heißt, man könnte so abschließend sagen, Aufstellungsarbeit kann einem einfach Klarheit geben für sich selbst auch, also überhaupt in der Lösungsorientierung reinzukommen und ja eben. Ich finde die Metaebene immer so ein schönes Wort, also eben diese oder Vogelperspektive, dieses ein bisschen einfach mit Abstand drauf gucken, auch, dass man überhaupt, ja, manchmal steht man ja so mittendrin, dass man halt gar nichts mehr checkt, sag ich mal, vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen, sagt man ja auch so schön. Also, das ist dann, und das ist eben das, würde ich sagen, habe ich jetzt so rausgehört, was Ausstellungsarbeit einem geben kann, diese
Gut, ja.
Lösung, ja. Schön. Ja. Richtig schön.
Jetzt habe ich zwei Sachen noch, aber Nummer eins, weil mir ist es voll wichtig. Wir fragen zum Schluss immer unsere Gäste nach, wenn ihr euch einen Wert aussuchen müsstet, der euch durchs Leben trägt, welcher Wert wäre das?
Mir ist die Liebe.
Sehr schön, ja.
Ich würde mal sagen, bei mir ist es das Verbundensein mit mir selbst. Was ich immer wieder übe. Was ich immer mal habe und immer mal wieder verliere und mir immer wieder erarbeite. Aber was, glaube ich, ja, ein wichtiger Wert ist, der mich begleitet.
Ja.
Schön.
Passend zu unserem Podcast.
Ja, genau, stimmt.
Und wollte noch ganz kurz sagen, das nächste Seminar, was ihr anbietet.
Ja, also ich freue mich ganz arg, dass ich in der wunderbaren Praxis von der Michaela, das erste ist am 13. Juli und das nächste wird dann am 2. November stattfinden in Radolfzell. Und jetzt übergebe ich an dich, weil das ist deine Praxis, liebe Michaela.
Ja, die Adresse ist tatsächlich in der Radolfzeller Altstadt, hinter der Burg 5 ist die neue Adresse, die erst ab Ende Mai sein wird, weil der Umzug noch ansteht, aber im Juli werden wir dort dann das Seminar anbieten, genau. Und Infos findet man auf unseren Homepages, weiß nicht, ob ihr die noch verlinkt.
Ja, machen
ja?
Wir dann.
Ihr verlinkt alles.
Alles, was genau. Wir uns zur Verfügung stellen,
genau.
Werden wir
verlinken. Wir können auch gerne den Flyer euch noch schicken und dann dürft
ja,
ihr
cool.
Genau, für die, die das jetzt hören und dann Interesse haben, genau. Ja.
Ja, das haben wir jetzt auch.
Ja, wo man einfach mal hochfahren kann und vorher schon mal schnuppern. Also ich habe quasi alle 2 Monate, ich nenne es wirklich offene Gruppen, weil man als Gast und Stellvertreter auch sich nicht anmelden muss und einfach offen kommen kann, weil ich dieses Trittbrettfahren so wunderbar finde. Und ich finde es einfach wunderbar, wenn man leichte Angebote hat und es nicht so kompliziert ist. Ist eh oft genug kompliziert, finde ich.
Ja, das ist sehr wahr. Ja, ist total schön, das einfach auch so zugänglich wie möglich zu gestalten. Also ich finde, Barrierefreiheit ist so ein greifender Begriff auch für sowas, weil es manchmal so schwierig ist, überhaupt in die, also ja, loszugehen, weil man eben auch da so viel Angebot hat oder halt auch nicht weiß, wo. Heißt voll schön, wenn man das auch einfach so barrierefrei anbieten kann, ja. Cool.
Ja, und in
Danke
diesem
für euren
Sinne.
Teil, den ihr da dazu beitragt.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt.
Ja, danke an
Super
euch.
interessant, also mega cool.
Ja.
Kommt, wir
Wünsche
sehen euch
allen.
mal in live.
Ja,
Ja, also
genau, das wäre doch mal was.
wirklich, ja.
Ja.
Ich fand
Würde
dich
ich
auch
auch
inspirierend zu sagen.
sagen.
Ja, total schön. Ja,
Gut.
cool, ja.
Also von Herzen vielen Dank für das schöne Gespräch und
Ja, ganz
eure
lieben Dank
Arbeit.
euch.
Ja, schön. Und wir
Ja,
wünschen euch einen wunderschönen Tag.
euch
Danke.
auch ein sonniges Wochenende.
Dankeschön.
Bis dann. Ciao.
Ja,
Ciao, ciao.
ciao.